Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts, dem Podcast bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Du erfährst spannende Inhalte aus meinem Leben als Profi-Bodybuilderin und vielen interessanten Gesprächen mit meinen Gästen. Gemeinsam tauchen wir in die Welt des Fitness, Bodybuilding und Kraftsports ein. Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge, und zwar einer Beast-Folge, nämlich der zweite neue deutsche Pro-Bodybuilder aus den letzten Wochen ist heute zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen, lieber Pascal Schlegel, und schön, dass du da bist.
Guten Tag, freue mich sehr.
Wir hatten es gerade schon kurz davor, Pascal. Ich glaube, es ist wirklich dein allererster Podcast, oder?
Richtig, genau.
Cool. Wie ist bei dir so die Stimmung? Bist du da aufgeregt davor oder wie geht's dir?
Ah, nee, es geht eigentlich, weil ich ein bisschen mit den Medien ein bisschen Erfahrung habe von RTL 2 und so weiter. War schon ein paar Mal im Fernseher. Von dem her, glaube ich, kann ich das ganz gut meistern.
Ja, geil. Das darfst du kurz mal sagen. Wann war das? Ist das schon lange her oder kann man das noch irgendwo einführen?
Schon ein bisschen länger her. Das war bei Grip, dem Motormagazin, vor ein paar Jahren. Ja, aber das ist schon 6, 7 Jahre her, würde ich mal sagen. Ja, da war ich 2, 3 Mal zu sehen. Ja. Richtig, ja, genau.
War dann da irgendwie Bodybuilding auch eine Rolle oder war das?
Nee, noch gar nicht, noch absolut überhaupt gar nicht. Rein nur Motorsport.
Ja, cool. Vielleicht kommen sie bald auf dich zu und wollen dich entsprechend über das Bodybuilding mal reinholen oder so.
Wer weiß, wer weiß.
Cool. Ich will auch später, also will ich sehr, sehr gerne mal auf deine andere Leidenschaft auch kommen. Fangen wir mal an mit dem Bodybuilding-Part so. Es ist schon krass, weil im Endeffekt sind es jetzt, glaube ich, knapp 4 Wochen oder genau 4 Wochen, was da passiert ist bei dir. Ist es bei dir jetzt, Pascal, überhaupt angekommen, was da alles passiert ist in den letzten Wochen?
Also eigentlich noch überhaupt gar nicht. Also ich kann es. Es fühlt sich immer noch so unbeschreiblich an, daran zurückzudenken. Das ist, ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben. Also klar, jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich mir so die Videos anschaue von der Preisverleihung und so weiter und so fort. Aber dass ich jetzt sagen würde, boah, ich fühle mich jetzt so richtig wie ein Profi und so, dass sich da innerlich irgendwas getan hat, noch überhaupt gar nicht. Also ich glaube, das kommt jetzt erstmal, wenn so mal das erste Profi-Debüt so davor steht. Dann wird's, fasst man das, glaube ich, so ein bisschen besser, aber momentan noch überhaupt gar nicht.
Das ist so spannend, weil genau das wollte ich dich fragen, ob sich seitdem schon für dich irgendwas im Leben so verändert hat.
Also klar, der Social-Media-Andrang wird natürlich höher. Auch so im Fitnessstudio, wenn man mal woanders trainiert, wie im örtlichen Fitnessstudio, die Leute erkennen einen dann doch schon mehr, die sich so mit dem Sport-Bodybuilding befassen und so weiter. Und ja, wie gesagt, Instagram explodiert eigentlich momentan. Das ist echt brutal. Also die ganzen Videos, Bilder und so weiter gehen halt natürlich durch, wirklich, muss man so sagen, durch die ganze Welt. Also mich hat jetzt auch schon die letzten Tage eine argentinische Zeitschrift angefragt, die mexikanische und so weiter. Und das fühlt sich dann schon etwas seltsam an. Ja, also, ja.
Krass, ja, mega nice. Aber gefällt dir das? Also freust du dich, dass da jetzt viele direkt auf dich kommen?
Ja, natürlich. Also es war ja auf kurz oder lang das Ziel, IFBB Pro zu werden. Und wenn man sich das bewusst wird, was man da werden will, dann muss man ja auch so ein bisschen die Folgen mit sich ziehen und überlegen, was da auf einen zukommen könnte. Von dem her, gehe ich mit dem eigentlich ganz gefasst um. Und ja, ich wusste eigentlich, was mich dann erwartet oder was da auf mich zukommt.
Ja, voll schön. Jetzt hätte sich ja auch angeboten, direkt nach, also am vergangenen Wochenende jetzt, das Pro-Debüt bei der EM Pro zu geben. Hat dich das nicht so gekitzelt, da vielleicht den ein oder anderen alten Hasen so ein bisschen zu ärgern?
Ja, doch sehr sogar, aber es war rein termintechnisch für mich nicht machbar, weil ich privat noch eine eigene Firma habe mit über 130 Mitarbeitern. Dazu noch 2 Hunde, 4 Hasen und. Und das war auf die 2, 3 Wochen rein logistisch nicht machbar, das jetzt alles zu regeln, unter einen Punkt zu bringen.
Das ist ja sehr, sehr spannend. Also da würde mich auch voll interessieren, weil ich kenne das selber, dass man nach dem Sieg der Pro Card, also ich bin in ein Loch gefallen damals, das war sehr plötzlich und da war für mich dann auf einmal dieses große Ziel oder was Großes erreicht zu haben, war auf einmal weg so. Ich weiß nicht, wie geht es dir aktuell damit?
Also es ist schwierig zu beschreiben. Also jetzt, wenn du das so sagst, dass du da auch in so ein Loch gefallen bist, du hast natürlich schon eine extreme Motivation, diese Pro-Card zu gewinnen, Profi zu werden und dann dein, also jetzt bei mir ist es das große Ziel, ist natürlich auch die Mr. Olympia-Qualifikation. Aber ja, du hast jetzt erstmal diesen Meilenstein erreicht und weißt jetzt aber genau, um das nächste Ziel zu erreichen, musst du halt, also du fängst im Prinzip ja wieder von vorne an. Das ist jetzt eine komplett neue Liga, eine komplett neue Welt. Ja, da zieht es einen schon hin und wieder doch mal ein bisschen runter, doch. Das muss man schon zugeben, ja. Also so ging es mir jetzt auch die letzten Tage, habe mich so ein bisschen ausgelaugt gefühlt. Die Motivation zum Training war jetzt nicht mehr ganz so hoch wie jetzt vor den Wettkämpfen, vor Alicante. Klar, es reißt einen dann immer dann doch wieder, aber ja, also jetzt ein komplettes Loch bin ich jetzt nicht gefallen, aber die Motivation war auf jeden Fall schon deutlich höher vor den Wettkämpfen.
Wie gehst du da jetzt damit um? Also gerade, dass du dann irgendwie da nicht so, ja, wenn es dir mal gerade nicht so gut geht oder so, dich da jetzt irgendwie hängen lässt.
Ja, also ich halte mir halt weiterhin mein großes Ziel vor Augen. Also ich glaube, was anderes bleibt einem da einfach nicht übrig. Und ja, ich glaube, das kommt auch immer auf den Typ selber drauf an, was man für ein Typ ist, wie man abgelenkt ist, was man nebenher macht. Ich glaube, das spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle, die dann da drauf einwirken, dass man das so pauschal, glaube ich, nicht sagen kann, was man jetzt dagegen tun könnte und was nicht.
Ein guter Punkt. Ich denke, bei dir jetzt gerade, weil du sagst, du bist ja sehr gefordert auch, ne, in deinem Job sozusagen, ne, mit Unternehmen und so weiter. Da wird es ja ziemlich direkt weitergehen sozusagen. Also bist du da relativ gut gelenkt, in Anführungsstrichen. Ne? Vielleicht nochmal zu kurz zurück zu dem Wettkampf, dem Mr. Olympia Amateur in Spanien eben vor einem Monat. Wann war dir selber klar, Pascal, ey, heute kann da was gehen?
Also als ich die erste, also im ersten Moment, ich bin ja dieses Jahr in der offenen Klasse gestartet, was ja an sich so im Vorfeld nicht der Plan war für diese Saison. Aber wir haben jetzt im Gegensatz zur Diät, also zum Aufbau, nur 4 Kilo verloren. Ja, und dann wurden wir einfach zu schwer. Dann ging es in die offene und eigentlich habe ich mir da in der ersten Saison offene Klasse bei eigentlich gar keine Chancen errechnet. Dafür bin ich, also ich bin 1,77 groß, schwankt immer so Diät, da schrumpft ja jeder immer mal wieder einen Zentimeter. Also im Schnitt 1,77 groß, also mit Darm, mit den dicken Jungs mitzuhalten, halt ich halt schon meine 110 voll haben müssen. Auch schon bei den Amateuren. Aber wir haben jetzt gesagt, wir ziehen das jetzt einfach trotzdem durch, weil auf kurz oder lang ist eh die offene Klasse das Ziel. Ob ich jetzt dann einfach jetzt die Pro-Card hole und dann nächstes Jahr das Pro-Debüt mache oder in 2 Jahren das Pro-Debüt mache oder dann erst nächstes Jahr die Pro-Card hole und darauf dann gleich das Pro-Debüt mache, ist ja dann im Prinzip egal. Deshalb haben wir einfach gleich durchgezogen und meine Chancen, oh, also ich habe wirklich absolut gar nicht damit gerechnet. Ich habe halt einfach Spaß und wollte halt einfach dann auch auf die Bühne gehen und nicht nochmal ein Jahr warten. Ja, und es war einfach die richtige Entscheidung, das durchzuziehen. Und ja, wurde dann damit auch belohnt.
Absolut. Was war deiner Meinung nach ausschlaggebend für deinen Erfolg?
Also ich glaube einfach, dass, also wir haben auch Feedback von den Judges schon bekommen, schon auch am selben Tag. Und die waren halt einfach von meiner Linie überzeugt. Also dieses trotzdem massige Auftreten, aber bei relativ schmaler Taille, sage ich jetzt mal, im Super Heavyweight, dass ich trotzdem richtig trocken war, dass man die Brust durchgängig gestreift war, der Po war streifig, es hat halt einfach das Gesamtpaket perfekt zusammengepasst. Und die haben mir auch gleich geraten, ich soll beim Profidebüt Nicht unbedingt jetzt voll draufpacken und sagen, boah, jetzt ich komme mit erst auf die Bühne, wenn ich mindestens nochmal 10 Kilo draufgepackt habe. Die wollen so ein bisschen von diesem Massigen weg und eher wieder auf dieses Sean Roden ästhetische, der X-Frame wieder zurückgehen und haben mir geraten, dass ich mein Pro-Debüt so mit 5 Kilo mehr machen soll, maximal. Ja.
Ja, voll gut, so ein ziemlich klares Feedback zu bekommen. Ne? Das ist
Ja.
absolut sehr, sehr cool. Was war denn so dein persönliches Highlight des Wettkampfs dort?
Mein persönliches Highlight. Also, was ich immer sehr geil finde, ist diese Riesenbühne in Alicante. Also die ist ja schon gigantisch, also die hat ja Profiniveau, diese Leinwand, diese Ausmaße. Musik, dann die Bühnenshow, Licht und so weiter. Also das an sich, die Bühne, kann einem schon Gänsehaut bereiten. Also das ist für mich schon immer so ein Highlight für Alicante. Ja, und dann da oben zu stehen und dann diese Einzelpräsentation, das ist halt schon gigantisch. Also noch.
Du machst das so generell auch, Pascal, wenn du mir jetzt gerade so im Podcast gegenüber sitzt, so einen extrem gefestigten und ruhigen Eindruck. Es würde mich total interessieren, wie ist es gerade, bevor du auf diese Bühne dann rausläufst, vor deiner Kür?
Also ich selber innerlich bin da schon ein bisschen aufgeregt, aber mein Coach, der Roland, der sagt zum Beispiel auch, ich bin ziemlich, also was hinter der Bühne angeht, auch wenn es dann so kurz vor knapp ist, so ein ziemlicher Ruhepol. Also ich bin nicht hektisch, ich alles so, ha, ja und Also ich habe zum Beispiel auch, bis so wie mich niemand geweckt hätte, hätte ich wahrscheinlich meinen Auftritt verschlafen. Ich bin im Publikum gesessen noch und habe dann im Sitzen, bin einfach eingeschlafen. Ich habe einfach 2,5 Stunden im Publikum durchgepennt und habe mich gefragt, warum ich die Leute eigentlich wecken, bis ich dann mal gemerkt habe, hinten am Backstage-Bereich, dass die Männer drei dann dran sind und ich mich mal so langsam vorbereiten muss. Ja, aber ja, an sich innerlich brennt schon ein bisschen, aber nach außen. Weiß nicht, also anscheinend wirkt's ruhig.
Ja.
Ja.
Ja, sau cool. An sich das Beste, was du tun kannst, davor nochmal zu schlafen. Hauptsache, du verschläfst natürlich nicht den Moment deiner Show, klar, ne? Ja, krass. Wie war es für dich, als dann dein Name am Schluss als einer der drei Sieger im Gesamtfinale genannt wurde? Was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
Also brutal, also die Emotionen, was da hochkommt, das ist ja schon. Also, wenn du auf diesen Tag X alles gibst, ne? Also wenn du da wirklich Leidenschaft reinsteckst, Herzblut und so weiter, gibst so viel auf, lässt so viel liegen, auch im sozialen Bereich, nur auf diesen einen Moment hinzuarbeiten und dann ist es genau so weit. Das ist schon brutal. Also das ist schon, also ich verstehe auch dann, also die Leute nicht, die da jetzt da oben stehen zum Beispiel, da gibt es drei Pro-Cards und dann der, wo die den dritten Platz sozusagen, die Pro-Card als dritter Platz bekommt, der freut sich nicht mal richtig. Ich verstehe das absolut nicht. Also er hat ja davor immerhin seinen Klassensieg gemacht, ne? Also das ist ja erstmal Voraussetzung Nummer eins. Er steht da oben ja als ein Sieger. Und er, ja, also ich habe da schon Sachen erlebt, wo sich da manche wirklich so teilweise enttäuscht waren über ihren dritten und zweiten Platz im Gesamtsieger stechen und dann als zweite oder dritte Platz die Pro-Card gewonnen haben. Also, sorry. Also, dein Ziel ist die Pro-Card. Du hast sie auf einem riesen Wettkampf, mit einem riesen Niveau, weltweit. Also, was willst du noch mehr? Klar, das ist, natürlich ist der Gesamtsieg ist natürlich wunderschön, ja. Aber im Prinzip hast außer einen Ring und einen Gürtel dann halt auch nicht mehr.
Absolut. Bin ich voll bei dir. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und ich glaube, dieser irgendwo auch ungesunde Ehrgeiz wird langfristig die Leute auch nicht sonderlich happy machen an sich. Ne? Also ich finde auch, das ist eine extra Zugabe, wenn du dann noch den Gesamtsieg holst. Wahnsinn, aber davor, das ist einfach gigantisch, was man da schon erreicht hat. So kann ich voll nachvollziehen, was du sagst. Wie ging es so bei dir nach dem Sieg dann abends weiter? Also, oder auch direkt danach, weil ich glaube, was ich jetzt erfahren habe von dem anderen, der auch gewonnen hat, der auch schon im Podcast war, der Simon, hat gemeint, dass das ziemlich rasch so ging. Man wurde dann runter geholt von der Bühne und dann gleich interviewt und war ziemlich Trouble. Wie war das bei dir?
Ja, also das stimmt schon. Es war schon dann ziemlich hektisch. Also man hatte jetzt gar keine wirklich Zeit, sich runterzukommen von der Bühne und mal sich ein bisschen feiern zu lassen, gleich mal vom Coach oder von den Angehörigen, die dabei waren und so weiter. Gleich schnell weg, weg, weg und gleich rüber zu Fotos machen. Und also ich habe die nach dem Wettkampf direkt, wenn ich von der Bühne gekommen bin, ich glaube, ich habe erst mal 45 Minuten, konnte nichts trinken. Also ich hatte gar, also ich habe die Zeit gar nicht bekommen, irgendwas zu trinken, weil dann war der für ein Interview nur da und der kann nur jetzt und dann kann, der muss dann wieder, was weiß ich, dann wieder mitwerten und pipapo, ach, keine Ahnung. Und das war schon ein bisschen stressig. So konnte man jetzt nicht gleich genießen, den Sieg. Aber ja, mein Gott, ich glaube, das gehört vielleicht dann auch dazu.
Wie viele Stunden, Pascal, hast du nichts getrunken gehabt?
Vorabend, 20 Uhr, Auftritt war 14 Uhr, also 4, also 28 Stunden. Ne, 18 Stunden, 18 Stunden.
Ja, schon eine Weile. Also wenn
Ja.
man sich das mal vorstellen, ja. Hei, okay. Und dann danach, gut, du konntest dann irgendwann was trinken. Wie ging es bei dir weiter? Wie sah dann so der Abend aus? Habt ihr irgendwie zusammen gegessen oder wie war das?
Wir mussten noch ziemlich lange in der Halle bleiben, weil wir waren ja sozusagen als Team da und der Mahmud, wo mitgereist war, der war in der Classic Physik und das waren ja so viele Athleten. Die hatten da ja acht, neun, was weiß ich, 10 Klassen. Die haben ja allein nur an der Classic Physik Klasse, glaube ich, 4 Stunden rumgetan. Ja, da musste man halt so lange in der Halle bleiben. Bis abends um 9 noch. Aber in der Halle, das ist eigentlich einmal alles gut organisiert. Da gibt es auch was zu essen, zu trinken und so weiter. Das hat dann schon gepasst.
Voll gut, ja stimmt. Ich war auch schon zweimal in Alicante, 2021 bin ich da gestartet, zweimal. Und es war sehr, sehr athletenfreundlich, fand ich auch. So, ja. Und dann seid ihr so am Abend, beziehungsweise am nächsten Tag seid ihr heimgereist schon wieder, oder?
Ja, richtig, genau. Ja, weil ich war ja Sonntag dran und nicht Samstag, genau. Montag sind wir wieder zurückgereist, ja.
Ja.
Aber waren dann, aber erst spät, weil der Flieger ging erst um 5:30 oder so. Und auch von unserem Apartment her, wir hatten da freie Abreisemöglichkeiten. Darum konnten wir da noch bis 2, 3 Uhr in Alicante bleiben.
Ja,
In der
echt.
Unterkunft und alles. Da konnten wir noch schön ausklingen lassen. Und das war okay, war ziemlich stressfrei.
Schön, schön. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du arbeitest mit Roland Schürlock zusammen. Einige, die hier zuhören, das sagen fast jeder, der aus der Bodybuilding-Szene kommt, kennt den Roland, ist ja echt ein Urgestein. Seit wann ist er dein Coach und wie bist du zu ihm gekommen?
Roland ist jetzt seit gut 2,5 Jahren mein Coach. Ja, doch, gute 2,5 Jahre arbeiten wir jetzt zusammen. Wie bin ich auf ihn gekommen? Es sind eigentlich so über den DBFV, von den Meisterschaften beim DBFV immer mal wieder aufeinander zugekommen, haben miteinander geredet und so weiter und hat mich schon vor 4 Jahren mal gefragt, ob ich vielleicht mal Lust hätte, zu ihm zu kommen. Auch, dass er sich mal mich anschaut und so. Und gesagt, ja, besteht momentan kein Interesse, bin eigentlich mit meinem Coach, mit meinem alten Coach zufrieden und so weiter. Es passt eigentlich alles. Will da denn auch niemand, wenn dann das dann rauskommt, dass ich da bei ihm war, will da nicht irgendwie Benzin ins Feuer gießen oder da irgendwie schlechte Luft machen, solange es beim alten Coach alles passt. Und ja, dann irgendwann mal mit Absprache von meinem alten Coach waren wir halt irgendwann an einer Stelle, wo es im Schwergewichtsbodybuilding nicht mehr weiterging mit dem alten Coach. Und dann habe ich beim Roland nachgefragt, habe gesagt, so Roland, also ich wäre offen für was Neues, würde einen neuen Weg einschlagen wollen. Wie sieht's aus? Und er so liebend gern. Habe auch schon damals eigentlich schon von anderen Bodybuilding-Urgesteine wie den Horst Wetterau und so weiter immer mal die Empfehlung bekommen, ich soll doch zu Roland gehen. Ja, und hat von Anfang an eigentlich gepasst wie die Faust aufs Auge. Und Ja, ich bin zu 100% zufrieden. Also, das ist ein Match bis jetzt. Hat bis jetzt alles funktioniert, was wir so zusammen ausgeklügelt haben. Ja, doch.
Voll, voll schön. Was macht eure Zusammenarbeit so erfolgreich?
Also, wir denken so ziemlich gleich über den Sport. Also, die Herangehensweise, dass man halt vielleicht dann halt doch auch mal, es ist halt einfach kein Reha-Sport, mit dem muss man sich abfinden, dass man da vielleicht manchmal gewisse Dinge machen muss, die jetzt vielleicht doch mal kurz ein paar Wochen, Monate an der Gesundheit kratzen, muss einem bewusst sein. Sonst hat man auch gerade im Schwergewichtsbodybuilding, glaube ich, nicht die großartigen Chancen, ganz oben mitzuspielen. Das ist uns beiden bewusst. Er sagt mir das aber auch immer: Hey Pascal, ne, wenn du jetzt so und so weit gehst, dann kann das und das passieren. Aber ich bin jetzt jemand, der sich auch im Vorfeld darüber auch schon schlau macht und so weiter und sich darüber Gedanken macht. Und deshalb sind wir uns eigentlich auch ziemlich schnell immer einig. Dann auch die Art zu trainieren, zu ernähren und so weiter, das denken wir eigentlich auch ziemlich gleich. So dieses Training, dieses angepasste Training nach Plan, so du musst jetzt als erstes die Übung machen, dann die, die und die und die und die, das ist so gar nichts für uns. Sondern so ein Training, was halt Spaß macht, sagen wir es mal so. Weil dein Fokus einfach, wenn du eine Übung machst, die du auch besser spürst, du musst ja auch diese Übung spüren, bringt ja nichts, wenn du eine Übung machst, wo du im Muskel überhaupt nicht spürst, wo du gar keinen Spaß dran hast. Was jetzt beim anderen aber im Endeffekt mehr bringt. Also ist ja auch wieder komplett typabhängig. Dann soll man einfach die Übung machen, die einem halt Spaß macht. Da du hast diese Basics drin, zum Beispiel für die Brust, du hast was für oben, du hast was für unten drin, du hast was für die Dehnung drin. Aber was du jetzt speziell für eine Übungsvariante machst, das bleibt dir dann überlassen. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und so habe ich früher trainiert und so habe ich jetzt auch die meisten Fortschritte gemacht. Ja, und das sind halt einfach so Dinge, die Zusammenarbeit von Roland und mir eigentlich momentan so ausmacht, dass wir halt einfach so auf derselben Wellenlänge spielen, was diesen Sport angeht.
Ich glaube, extrem wichtig auf dem Level, wo ihr zusammenarbeitet, ist das, glaube ich, einfach auch ein Schlüssel, ganz klar. Weil du es gerade sagst, da würde ich mal gerne reinfragen im Trainingsthema. Bist du dann einer, der notiert sich schon auch mit so, wenn du jetzt eben dein Brusttraining hast, was du gemacht hast? So,
Nein.
okay. Das
Ich
heißt,
habe noch nie eine Notiz gemacht über mein Training. Ne?
das finde ich super spannend, weil da genau gibt es ja total unterschiedliche Herangehensweisen und auch da wieder, sage ich selber, da muss jeder das finden, was für ihn passt. Ne?
Richtig.
Genau.
Ja.
Cool. Ja, nice. Was ich bei dir jetzt, Pascal, wo ich mal wenn mich über dich auch mehr genauer informiert habe im Vorfeld, zu der Podcast-Folge. Was ich da sehr bewundere, ist vor allem so diese kontinuierlichen Verbesserungen. Wenn man überlegt, allein von 2022 jetzt auf 2023, hast du schon Riesensprünge gemacht. Das ist ein Kalenderjahr. Aber vorher wirst du ja schon viele Jahre nicht in der Nase gebohrt haben im Training, sondern auch schon Vollgas gegeben haben. Was genau ist es, dass du trotz vieler Jahre Wettkampf-Bodybuilding jetzt noch solche Verbesserungen machen kannst, dass das noch so drinnen ist?
Ich weiß jetzt nicht, also es liegt einfach wirklich auch an dieser Trainings- und Ernährungsumstellung. Nicht dieses strikte, einfach dieses bisschen so frei Schnauze, wie es einem Spaß macht. Da bleibt einfach auch das Motivationslevel ständig auf einem komplett hohen Level. Also wenn dir wirklich jedes Training bis zum letzten Satz Spaß macht, das merkt man einfach. Also auch am Muskelkater, auch wie der Muskel aussieht, die Qualität. Wenn du nicht schon nach dem dritten Satz sagst, oh, jetzt muss ich aber nur noch zwei Sätze oder zwei Übungen hinterher setzen, auf die ich eigentlich so gar keine Lust mehr habe und nur noch so 60, 70% gebe. Hauptsache, ich habe es durchgespult. Ist halt schon ein Unterschied, wenn du fünf Sätze da, beziehungsweise 30 Sätze insgesamt, dann da voll durchknallst und bis zum letzten Satz deines Muskelversagen gehst. Ne? Und von der Ernährung her auch diese Umstellung im Gegensatz zu früher, nicht dieses Dirty Bulking, dieses hau rein, Hauptsache du bist dick, rund und haust fast die Waage weg, sondern einfach, du nimmst zu, aber sagen wir mal gesund. Also nicht, dass du jetzt zwei Treppen steigst und danach einen Inhalator brauchst, sondern einfach diese Kalorienzahl Woche für Woche. Also wir arbeiten da wirklich wöchentlich eigentlich zusammen. Wir geben uns wöchentlich immer Updates, sodass wir wirklich Woche für Woche immer nur so minimal an kleinen Schrauben drehen. Und ich glaube, das macht es aus, warum ich die letzten Jahre so einen Fortschritt gemacht habe. Weil auch die Ernährung doch auch, finde ich, viel Einfluss dann auf dein Training hat. Wenn du dann wirklich schon so mit 6000 Kalorien Infus ins Training gehst, boah, also das war teilweise doch immer auch gerade jetzt im Sommer doch relativ kritisch da, dann wirklich 1,5 Stunden wirklich voll durchzuziehen, weil du fühlst dich auch total unwohl. Also wenn du da dann deine Übungen machst und vor dich so einen Kessel hinschiebst, wo du kaum mehr Luft kriegst, das macht dann halt einfach keinen Spaß. Und vor allem, wenn du dich selber im Spiegel betrachtest und du einfach zu viel Kilos drauf hast, du siehst ja auch fast keinen Pump mehr. Also du siehst ja deine Form nicht mehr richtig, du siehst ja selber deinen Fortschritt ja dann erst wieder, wenn du in die Diät zurückgehst. So langsam, dann kommt erst wieder diese Motivation, die du am Anfang hattest. So wie wir jetzt arbeiten, sehe ich diesen Fortschritt halt ständig. Weil ich noch, mein Körperfettanteil oder mein Wasseranteil im Körper noch so relativ, in Anführungszeichen, niedrig ist, dass ich immer noch sehe, wenn irgendwo was draufpackt oder wenn mal ein Streifen mehr dazukommt, wenn sich irgendein Muskel mehr vom anderen abhebt. Und das hält die Motivation halt echt ziemlich hoch, was einen ziemlich auf ein anderes Level bringen kann in dem Sport.
Kann ich mir voll vorstellen, es einfach bleibt irgendwie alles nahbarer auch, also ja. Ist nicht so weit weg vom nächsten Step dann irgendwo auch, ne? Und klar, also finde ich richtig spannend auch, dass ihr einmal in der Woche sozusagen auch jetzt in der Aufbauphase dann, wenn ich es richtig verstanden habe,
Richtig.
hört und in Kontakt seid und guckt, wie ihr entsprechend anpasst, ja. Hast du, ich sage jetzt mal die Befürchtung in Anführungsstrichen, dass vielleicht irgendwann mal diese Peakform erreicht ist und einfach nicht mehr geht?
Ja, das auf jeden Fall. Also, ich denke mal, die wird jetzt auch demnächst mal kommen, wo jetzt dann mal auch mal stagniert, weil es ist eh schon schwer in der Gewichtsklasse, sagen wir jetzt mal, das zählt ja jedes Gramm, das du draufpackst. Wir haben jetzt in den letzten, also im Gegensatz zu 2022, haben wir jetzt ja nochmal fast 8 Kilogramm trocken draufgepackt. Und im Vorjahr waren es ja auch 8 Kilo. Also es sind 2 Jahren sind wir fast 16 Kilo hoch. Und das ist schon eine gewaltige Masse in der Klasse. Und deshalb denke ich jetzt, dass es jetzt so langsam mal anfängt, schwierig zu werden, das ein oder andere Gramm draufzupacken. Wobei mich natürlich jetzt wieder das Feedback von den Judges beruhigt, die sagen, mach erstmal, mach langsam, 5 Kilo reichen dir mal für dein Pro-Debüt, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt auch ohne, also klar, Vollgas, weiter wie vorher auch, aber das ist auf jeden Fall machbar, ja.
Ja, es ist echt sehr, sehr gut, dass ihr das jetzt wisst, auf jeden Fall so. Und gab es jetzt bei dir vor dem Roland auch andere Coaches im Bodybuilding? Wenn ja, welche und was für Erfahrungen hast du da gemacht?
Also es gab, also ich hab, hatte bis jetzt wirklich nur zwei Coaches. Der erste war der Alex Stapoulidis. Mit dem war ich auch absolut zufrieden. Also ist ein absoluter Top-Coach in vielen Bereichen. Absolut Top-Wissen, familiär, ständig erreichbar. Absolut, habe absolut nichts daran auszusetzen. War wirklich bis zum Ende hin mit ihm zu 100% zufrieden. Nur sagt er halt oder ja, dann zum Schluss, dass es jetzt vielleicht halt, wenn du weiter in eine andere Region gehen willst, Dass es vielleicht dann besser ist, wenn du einen anderen Coach nimmst. Also, ja.
Absolut, absolut verständlich, klar. Das ist auch spannend, weil da gehen wir jetzt mal so ein paar Jahre zurück, weil ich denke, es interessiert schon auch viele, die dich vielleicht jetzt mal schon kennen oder verfolgen, wie so deine Reise im Bodybuilding eigentlich begonnen hat. Also wie und wann hast du mit dem Bodybuilding angefangen?
Also mit Bodybuilding, also jetzt muss ich mal so anfangen, mein erster Wettkampf war 2028. Also mit 28, ja, 2018, nicht 2028. Mit 2018 war mein erster Wettkampf, da war ich 28. Genau, da bin ich beim DBFV gestartet, Newcomer in der Männer 3. Ja, mit 82, 83 Kilo, roundabout, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, das war mein Start. Also mit dem Bodybuilding an sich, so gezielt dann auf Wettkampf zu trainieren, seit 6 Jahren, seit 6, 7 Jahren.
Was war
Na,
denn?
doch eher 6, ja doch. Ja.
Ja, was war der Grund, warum du damals überhaupt mit dem, ich sage jetzt mal, Pumpen im Studio angefangen hast?
Also ich habe früher ganz lange, also ich habe 14 Jahre lang Fußball und Tennis parallel gespielt. Dann natürlich irgendwann mal fängt man so mit 16, 17 an, so parallel noch ein bisschen im Fitnessstudio rumzualbern, sage ich jetzt mal. Aber das kann man ja noch nicht wirklich Pumpen nennen. Das ist ja eigentlich nur eine Trainingsergänzung zum Fußball- und Tennistraining. Dann bin ich. Habe ich mein Abitur am Chiemsee gemacht, auf dem Internat. Und da hatte ich sozusagen, da gibt es, das nennt sich jetzt, das hört sich schrecklich an, aber es nennt sich Erzieher. Aber es ist eine ganz normale Studie, also nicht für irgendwelche schwer erziehbaren oder so. Es ist halt einfach ein Internat gewesen. Und der war so ein bisschen mit dem Thema Fitness, Bodybuilding und so ein bisschen weiter vertraut. Und hat da auch so die ersten Bodypump-Kurse gegeben, damals für die Schüler und so weiter. Und durch den bin ich eigentlich so in dieses Bodybuilding-Fitness-Thema richtig intensiv reingerutscht.
Wann war dir denn selber dann klar, dass du eine gute Genetik mitbringst und es so in dem Sport auch im Bodybuilding wirklich zu was schaffen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe ihn dann auch gefragt, ob er mir mal auf so einen Ernährungsplan schreiben kann. Und das hat man bei mir so nach guten 4, 5 Wochen festgestellt, dass wenn ich mich an diesen Ernährungsplan halte und trainiere, dass man an meiner Statur schon sieht, dass da was passiert. Und der hat mir auf jeden Fall danach auch gesagt, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, ich soll doch, er legt mir ans Herzen, dass ich mit diesem Sport doch weitermachen soll, dass ich echt die gute Genetik dafür mitbringe.
Cool. Du hast jetzt gerade schon berichtet, 2018 ging es dann los beim DBFV. Wie liefen denn so die ersten Wettkämpfe und Preps ab für dich?
Also die erste Prep ist, ich finde die erste Prep ist die härteste, weil ja du kennst du ja komplett neu. Das ist ja, du kannst dich auf noch nichts einstellen, was passiert. Der zweiten Prep weißt du ja schon, ah okay, jetzt kommst du irgendwann in das Stadium, da passiert das, 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 das. Dein Körper macht das, 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 das. Du kriegst dann Hunger, dann Hunger, dann Hunger, dann Hunger, dann Hunger. Entwickelst selber Strategien, wie du das alles umgehen kannst und so weiter und so fort. Da ist es dann schon nicht mehr ganz so schlimm. Aber die erste Prep ist schon, das ist schon eine Herausforderung. Ich glaube, wer die erste Prep meistert, der bleibt auch dabei. Also wer die erste Prep mal hinter sich hat, der kommt, glaube ich, nicht mehr so einfach von dem Sport weg.
So cool, dass du das sagst. Ich schätze das genauso ein und habe es jetzt auch schon so erlebt. Also am eigenen Leib, aber auch mit Athletinnen. Das ist so, wenn die erste durchziehen und das hat ihnen dann auch getaugt danach, ne, und die standen gut da, so dann haben sie meistens entweder richtig Blut geleckt oder das war es halt, ne? Oder sie sind gar nicht bis zum Endziel gekommen, so, das muss man auch sagen. Finde ich gut, dass du das jetzt gerade auch so angesprochen hast, ja. Und wie ging es dann für dich weiter? Also wie haben sich auch vielleicht so diese Vorbereitungen irgendwie verändert die nächsten Male?
Also verändert hat sich nicht viel. Dir ist halt einfach, dir wird halt einfach gleich alles viel bewusster. Also du bist einfach mental viel, viel stärker, was das angeht. Also Auch mit Stresssituationen dann in der Prep gehst du ganz anders um, weil dein Kopf einfach schon ein bisschen einfach darauf vorbereitet ist. Du weißt, es geht ja auch irgendwann mal wieder vorbei. Und ja, genau.
Wie liefen denn so deine ersten Wettkampfjahre ab?
Also die Newcomer habe ich dann gleich gewonnen. Da habe ich Gesamtsieg geholt. Dann musste ich allerdings erstmal bremsen, dann musste ich erstmal operiert werden, weil ich eine leichte Gynäkomastie hatte in der Brust. Wo ich sagen muss, ich sehr, sehr, sehr viel Glück hatte. Auch weil man da ja auch schon öfters hört, dass es schief gehen kann. Und man danach operieren muss und so weiter und so fort. Ich war auch einer der Letzten, der das noch mit Laser machen durfte. Was man jetzt unverständlicherweise ja nicht mehr machen darf, aber ja gut, anderes Thema. Dann lief die OP eigentlich ganz gut. Ich konnte nach 6 Wochen eigentlich schon wieder voll trainieren, war voll drin. Konnte also nach 2 Wochen durfte ich schon wieder leicht anfangen zu trainieren, war gar kein Problem, hatte kaum Einblutungen, gar nicht. Dann durch das, dass ich die Newcomer gewonnen hatte, auf der internationalen deutschen Newcomer, war ich dann dazu berechtigt, ja international zu starten. Und dann haben wir gleich 1,5 Jahre darauf, glaube Arnold's Classic gemacht in Barcelona. Da habe ich dann knapp im Finale vorbeigeschrammt. Nafplio in Griechenland. Da stand ich dann mit Dominik Dörfler auf der Bühne. Da wurde ich Dritter dann. Aber da war das schon klar, wo so die Reise hingeht. Weil man auch schon gesehen hat, die Fortschritte von der Newcomer zur internationalen Bühne waren dann auch schon erheblich. Ja, und so hat sich das eigentlich durchgezogen. Dann ein Jahr darauf dann bin ich bei der Tiger Classic in Rumänien gestartet. Das war so dann auch gerade so die Corona-Zeit, wo es in Deutschland nicht viel gab, im Ausland aber schon. Da habe ich dann ganz knapp an meiner Elite Pro vorbeigeschrammt. Da bin ich dann Zweite geworden im Gesamtsiegerstechen. Ja, und dann kam Roland. Und dann sind wir jetzt da, wo wir jetzt gerade sind.
Ja, krass, wie sich das entwickelt hat. Hey, Wahnsinn. Aber man hat schon sehr früh dann gemerkt, du hast auf jeden Fall ziemliches Potenzial. Also du hast es selber gemerkt und auch alle drumherum und bist halt kontinuierlich dran geblieben, ne? Ja, richtig schön. Jetzt ist auf deinem Insta-Account, Pascal, fast nicht zu übersehen. Du hast es vorhin noch mal ganz kurz angeschnitten, dass du neben deiner Leidenschaft fürs Bodybuilding schon noch eine andere weitere Leidenschaft hast. Vielleicht magst du gerne mal sagen, um was handelt es sich dabei und wie kommt es auch dazu?
Ja, also so richtig männertypisch Autos. Einfach Autos, also nichts Spezielles oder so, sondern einfach Autos, Motorsport. Das kam ganz einfach aus der Familie raus. Meine Onkel, mein Vater und so weiter, alle autoverrückt. Und ich bin, seit ich klein bin, mit Autos, schnellen Autos groß geworden. Daher diese Leidenschaft jetzt im Alter, sage ich jetzt mal. Und ja, es macht mir einfach Spaß. Also egal, egal, was es jetzt sich für Autos handelt. Es muss doch halt einfach Hauptsache ein bisschen schnell sein.
Sehr, sehr cool. Ich kann natürlich jetzt so bei dem Thema Autos wirklich überhaupt nichts dazu sagen, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es halt gar nicht so einfach ist, zwei solche wirklichen Leidenschaften unter den Hut zu bekommen, da ja beide Themen doch groß sind und auch irgendwie man da viel Zeit auch reinstecken möchte dann auch. Gab es denn schon Momente, wo du zwischen Bodybuilding und Autos irgendwie entscheiden musstest, also rein zeitlich, finanziell oder auch so emotional?
Nein, Gott sei Dank noch nicht. Also Gott sei Dank bin ich noch so weit, dass ich beides parallel handeln kann. Klar, wie sich das jetzt auswirken wird im Profibereich, das weiß ich noch nicht. Ich denke mal, da wird es dann schon den einen oder anderen Moment geben, wo ich vielleicht mal sage, es lohnt sich vielleicht zeitlich dann doch nicht mehr oder den Aufwand zu betreiben, jetzt da einige Autos in der Garage zu stehen, weil es dann doch wehtut, wenn die dann nicht mehr bewegt werden. Aber das lasse ich jetzt mal auf mich zukommen.
gerade schon so ein bisschen in die Richtung geleitet. Ich wollte schon gerne fragen, wenn es mal zu einer Entscheidung kommen würde, wie sähe die aus? Also für was würdest du dich da entscheiden?
Also auf jeden Fall jetzt erstmal fürs Bodybuilding. Also das ist meine größere Leidenschaft. Dafür stecke ich viel zu viel Zeit und Leidenschaft rein und definitiv das Bodybuilding.
Cool. Ich habe mir jetzt gerade selber mit meiner absolut, ich habe, wie gesagt, keinen Plan von diesem Autothema und Sport und so weiter. Aber ich habe mir gerade gedacht, so rein, was ich mir herleiten kann, ist das Bodybuilding. Da als Mann kannst du das viele, viele Jahre auch machen. Ne? Es gibt Beispiele. Aber vermutlich kannst du vielleicht diesen Autosport dann noch in einem höheren Alter auch noch sehr professionell machen, oder?
Richtig, genau, so sieht es nämlich aus. Also, sagen wir mal, aktives Bodybuilding als Mann auf einer hohen Ebene, sagen wir jetzt mal Anfang, Mitte 40, wenn alles gut läuft, verletzungsfrei und so weiter und so fort, ne? Autos kannst du machen, bis du kurz bevor du abnippelst, ne? Also, ja.
Voll,
Von
voll.
dem her würde da danach noch auch noch genug Zeit bleiben, das Thema Auto in vollen Zügen zu genießen.
Ja, voll schön. Ja, cool. Du hast jetzt gerade schon gesagt, auch davor, dass du auch selber noch eine Firma hast und alles. Jetzt die Frage auch an dich, Pascal, das interessiert bestimmt viele. Wir wissen, wie viel der Sport Zeit einnimmt, jetzt auch noch ein anderes Hobby und man hat ja doch auch noch vielleicht so andere Rollen und Menschen, die man auch mal sehen will und so weiter. Wie kriegst du das alles so unter einen Hut? Dass da alle Säulen, sage ich jetzt mal, im Leben funktionieren.
Also ich habe ganz, ganz tolle Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, die auch teilweise in der Geschäftsführung dann arbeiten und als Prokuristen, die doppelt so lange in der Firma, dreimal so lange, nee, ich würde sogar sagen, viermal so lange in der Firma sind wie ich. Also ich wurde ja da sozusagen in die Firma, es war schon geplant, irgendwann mal diese Firma zu übernehmen, die gibt es doch schon, ist also ein Familienbetrieb. Bin jetzt die fünfte oder sechste Generation, also die Firma gibt es schon weit über 100 Jahre. Und da sind halt manche Mitarbeiter schon momentan auch schon 30, 40 Jahre dann mit dabei. Und ja, das war geplant, dass ich die Firma übernehme irgendwann mal. Wurde dann aber mit 21, 22 sozusagen ins kalte Wasser geworfen. Da ist mein Vater gestorben, von heute auf morgen. Und ich musste mit 21 und noch nicht abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung dann diese Firma übernehmen. Und gut, mein Vater hat aber auch schon immer gesagt, theoretisch könnte er in Ruhestand gehen, seine Mitarbeiter, die er da in Führungspositionen hat, die sind so gut, die können das auch alleine. Was am Anfang nur Theorie war, war dann ein paar Jahre später dann praktisch so. Und ja, also es funktioniert wunderbar. Ich bin absolut stolz auf das, was die dort leisten. Funktioniert alles einwandfrei und ja.
Boah, erstmal großen Respekt. Also das finde ich ja auf jeden Fall mega, mega beeindruckend, wenn du da in so jungen Jahren das so übernommen hast und das so gut weiterläuft auch. Vielleicht an der Stelle auch die Frage, wenn du es verraten magst, was ist das für eine Firma?
Also das ist unter anderem eine Baumschule. Also wir züchten Pflanzen von ganz, ganz, ganz klein bis ganz, ganz, ganz groß. In allen Formen und Farben. Dann Internetshops auch für Pflanzen. Also wir verschicken international Pflanzen, Gartenzubehör und so weiter und so fort. Alles, was mit Garten und Pflanzen zu tun hat, genau.
Voll schön. Ich finde es so cool, wenn man dich sieht, so Pascal, wenn man dich einmal auf Insta oder dann jetzt hier so gegenüber sitzen hat. Man sieht dich so als Statur, ja, und dann kommt da so, okay, ich habe Hasen, ich habe Hunde, ich habe eine Firma mit Bäumen, mit Pflanzen. Also es ist irgendwie so super cool, was da so rauskommt. Ich weiß nicht, ob das anderen vielleicht auch so geht, wie es jetzt geht, dass das sehr ganz viel bei dir drinsteckt, was man jetzt so vielleicht nicht vermuten würde einfach. Ne?
Ja.
Ich deshalb dieses Podcast-Format, weil man einfach mehr von den Leuten erfährt, die jetzt rein über Social Media oder halt über Bilder und Videos so. Cool. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, Thema Support-System. In der Arbeit gibt es ganz viele Leute, die da sind und einen klasse Support im Endeffekt auch sind, jetzt gerade im Arbeitskontext. Grundsätzlich ist Bodybuilding ja schon auch irgendwo ein Einzelsport, aber ich sage auch immer, für so einen krassen Erfolg braucht man natürlich schon auch tolle Leute um einen herum. Das Umfeld spielt da ja viel mit ein. Wie sieht denn
Richtig.
generell dein Umfeld aus und wer zählt da auch so dazu?
Klar, das Umfeld beschränkt sich dann doch irgendwann mal doch auf, sagen wir mal, eine Handvoll Leute. Klar, die Familie, es ist die Mama natürlich, die da Support, die da viel Support gibt. Dann hast du meistens zwei, drei beste Freunde, die aber auch selber mit dem Sport zu tun haben. Der Kreis ist sehr klein. Also wie gesagt, das fünf, maximal sechs Leute, davon vier, die selber mit dem Sport zu tun haben. Dann einer, der halt einfach menschlich so korrekt ist und das Ganze versteht, was du da machst. Weil viele sind dann ja irgendwann mal an dem Punkt, die verstehen das, aber wirklich nur bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu dem Punkt, wo du dann halt auch mal sagst, hey Leute, ich kann jetzt vielleicht die nächsten 4, 5 Wochen halt einfach nichts machen, nichts unternehmen. Und dann fängt es bei den ersten natürlich dann schon an, ja, dich hängen zu lassen und so weiter, wenn es drauf ankommt oder dass sie sich nicht mehr melden. Ja, also deshalb würde ich sagen, bei mir sind so wirklich enge Supporter, sind so 5 bis 6 Leute. Reicht aber auch vollkommen, weil ich ganz ehrlich sage, weil wenn es zu viel sind, das überfordert den auch einen Gegenschluss dann so ein bisschen, weil du dann am Schluss dann doch, also so bin ich zumindest mal, ich bin eher so der Typ, der dann doch schon seine Ruhe haben will, gerade so die letzten 2, 3 Wochen, und wenn dann alle nochmal auf dich einhaken, oh, wie geht's dir und geht's dir gut und dies und jenes und na, das ist dann nicht so meins. Deshalb die 5, 6 Leute, die ich da habe, passt optimal, ist für mich perfekt, kann ich selber handeln, mit einem guten Gewissen, mit einer guten Laune den Leuten gegenüber, und deshalb bin ich da voll zufrieden.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie wichtig ist für dich auch so dieses Support-System, also generell für deinen Erfolg auch jetzt im sportlichen Kontext?
Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich bräuchte das unbedingt. Also ich bin schon eher so, was der Sport angeht, dann doch schon eher so ein Einzelgänger, so ein Einzelkämpfer. Also ich brauche jetzt nicht jemand, der nebendran steht, mir das Händchen hält und sagt, so, und du ziehst jetzt bis zum Schluss durch. Das kann ich doch schon recht gut alleine. Also das muss ich schon zugeben. Also selbst wenn ich jetzt diesen Support nicht hätte, würde es, glaube ich, nichts an dem aktuellen Erfolg ändern, den ich habe.
Ja. Sehr gut. Was machst du selber, um jetzt, ich sag mal so, deine Leute, also sprich deine Mom, die eben diesen engen kleinen Kreis auch, ich sage jetzt mal, irgendwo bei Laune zu halten oder eben dieses Verständnis dann auch entgegengebracht zu bekommen über die letzten Jahre?
Also meine Mama und mir ist es halt so, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit zusammengelebt. Natürlich, wenn sowas passiert, das wirft ja sozusagen eine ganze Lebensplanung so ein bisschen über den Haufen, auch so mit Haus bauen und so weiter, alleine leben und so. Und ja, also ja, keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Also mit Mutti ist schon wichtig. Also, und die ist da auch voll mit dabei. Ja, die hat auch Verständnis für alles und so weiter und so fort, aufgrund von dessen, dass sie halt wirklich von alles von Anfang an mitbekommt. Weil man halt auch zusammen lebt und so weiter. Klar, hier ist es nicht unbedingt klein. Also wenn wir uns aus dem Gehweg gehen wollen, dann gehen wir uns aus dem Weg. Das ist auch gar kein Problem. Sie ist auch schon so weit, dass sie weiß, wann sie mir aus dem Weg gehen sollte. Und ja, das passt dann schon. Die anderen halte ich bei Laune. Durch das, dass sie auch ein bisschen mit dem Sport zu tun hat oder einige mit dem Sport auch richtig zu tun haben. Mit denen gehe ich trainieren und so weiter. Das reicht denen auch voll und ganz. Also wir sehen uns dann so oder so im Fitnessstudio meistens, wenn man um die gleichen Uhrzeiten geht. Und das passt dann schon. Wenn ich zu denen am Wochenende sage, hey du, lass mal, wir sehen uns ja mittags beim Trainieren, dann ist alles in Ordnung.
Ja, voll schön, was du sagst. Ich glaube auch generell, also meine Erfahrung zeigte da auch, dass halt so die offene Kommunikation und einfach den Leuten auch zeigen, wie wichtig einem das ist, dann kriegt man da auch von denen, die es dann halt auch sind, sage ich mal, und langfristig bleiben, einfach auch
Ja.
ein Geben. Und die anderen dürfen dann eben auch gehen, ja.
Richtig, ja, genau.
Hattest du selber auch irgendwie kritische Stimmen aus dem Umfeld in deinem Weg, sage ich jetzt mal? Weil das ja doch, ich sage mal, das Bodybuilding an sich, klar, wir sind jetzt hier in so einer Bubble, für uns irgendwie schon wieder normal, aber ist ja doch etwas Unübliches, was Extremes. Wie bist du da? Umgang.
Also ich habe wirklich teilweise, also ich hatte das Glück, dass von meiner Familie aus und von meiner Verwandtschaft und so weiter, das eigentlich alles relativ großzügig toleriert wurde, weil man weiß, dass der Sport ja doch mit sehr vielen Vorurteilen vorbehaftet ist und so weiter und so fort. Aber nee, ich hatte da echt Glück und muss sagen, dass ich da jetzt nicht von arg viel, von großartig negativer Erfahrung sprechen kann.
Voll schön, richtig,
Ja,
richtig.
also es ist jetzt nicht so, also es gibt in der Familie jetzt oder in einem näheren Bekanntenkreis jetzt niemand, der gesagt hat, hey Pascal, ich will mit dir jetzt nichts mehr zu tun haben, weil du diesen Sport so und so ausübst. Nee, habe ich echt Glück gehabt, muss ich sagen. Also, ja.
Richtig, richtig schön. Wenn man so ein bisschen, oder wenn du jetzt mal zurückblickst, ne, auf deine letzten Bodybuilding-Jahre, was wären jetzt so deine absoluten größten Learnings, die du auch hier gerne jetzt einmal weitergeben möchtest an Jungs da draußen, die gerade so am Anfang ihrer Reise stehen?
Also ich finde, das Wichtigste, was man mitbringen sollte, also aber sehr, sehr schwierig ist, ist in diesem Sport, ist Geduld. Klar, es gibt Momente, da geht halt wirklich gar nichts. Gar nichts. Und man versucht es dann krampfhaft irgendwie dann zum Wachsen, was dir aber im Endeffekt dann schaden wird. Also sei es mit übermäßigen, nicht gewohnten Gewicht, da jetzt irgendwas rumzureißen, habe ich erst vor kurzem jemand aus dem Bekanntenkreis, dem genau das passiert ist, Bandscheibenvorfall, fertig. Erstmal war dann erstmal mit Progress und so weiter, gerade ins Gegenteil dann gefallen. Und wenn man natürlich Wettkampfsport macht, vertraut eurem Coach. Also ich bin so jemand, der macht einfach das, was man ihm sagt, weil ich dann halt auch Vertrauen habe in die Person, was die erlebt hat, mit sich gebracht hat und die Erfahrung, die sie mitbringt und mir weitergibt und wurde da noch nie enttäuscht. Also ich habe einfach gemacht und habe die Ergebnisse bekommen. Und das kann ich eigentlich wirklich nur jedem ans Herz legen, dass wenn er diesen Sport macht, dass er wirklich einfach auf seinen Coach hören soll. Du hast ja auch diese regelmäßigen, in regelmäßigen Abständen diese Formchecks. Und wenn dann was nicht vorangehen sollte, wie es vorangehen soll, dann entwickelt man halt wieder einen anderen Plan. Ganz einfach. Aber jetzt da selber unerfahren irgendwie ranzugehen und sagen, so, das teste ich jetzt so oder so, obwohl ich einen Coach habe, geht meistens richtig schief.
Sehr, sehr guter Punkt. Würdest du irgendwas anders machen, wenn du jetzt heute am Anfang deiner Reise stehen würdest? Würdest du irgendwas anders machen?
Ich würde vielleicht ein Jahr früher den Coach wechseln. Aber ansonsten würde ich, glaube ich, genau alles gleich machen.
Richtig, richtig gut. Du hast jetzt schon berichtet, Pascal, dass du jetzt nicht direkt dein Profi-Debüt gemacht hast und auch jetzt vermutlich nicht die nächsten Wochen machen wirst. Nimm uns gerne mal mit, wie geht es bei dir sportlich weiter jetzt?
Also wir sind jetzt in den Rebound gestartet. Den machen wir jetzt ungefähr bis Mitte August. Doch relativ lang. Aber aufgrund dessen, dass wir eigentlich geplant hatten, oder eigentlich wäre die Wettkampfsaison jetzt ja eigentlich auch noch ein bisschen weitergegangen bis Anfang Juli. Das war jetzt nicht, es war jetzt, ja, wie gesagt, nicht vorauszusehen, dass es gleich beim ersten Pro Qualifier, gerade noch in Alicante, dann gleich zack macht mit der Pro Card. Und waren deshalb jetzt erst fast 8 Wochen oder da doch 6 Wochen vor dem eigentlichen Saisonende für mich schon durch. Deshalb sind wir jetzt gleich in den Rebound gegangen, weil einfach der Körper, wir gemerkt haben, dass der Körper noch will, dass der Körper noch Lust hat, dass er noch Energie hat und auf alles recht gut anspringt, Nahrung und so weiter, keine Verdauungsprobleme und so weiter. Und dann werden wir in eine Erholungsphase gehen, ab August, dann ab Mitte August, den Körper ein bisschen runterzufahren, ein bisschen auch ein bisschen abschalten und so weiter, vom Kopf her in Urlaub gehen. Und dann, wenn wir in August, September, Oktober, dann wahrscheinlich im November, dann wird dann die Off-Season starten. Ja.
Und Voll, voll gut. Da will ich kurz mal reinfragen. Das ist ein guter Punkt, das Thema Abschalten und mal runterfahren, weil du sagst, da hilft dir jetzt gerade ein richtiger Urlaub dann auch, mal so raus aus dem Alltag und so. Wie wichtig ist sowas für dich? Also gerade jetzt auch in Betracht dann auf eine erfolgreiche Aufsetzung.
Also für mich ist es schon ziemlich wichtig, weil du bist irgendwann mal so, also du machst dir selber so viel Stress, wo es überhaupt gar keinen Stress gibt. Vor allem dieses, wenn du jetzt 2 Wochen mal in Urlaub gehst, diese 2 Wochen tun dir mehr gut, als sie dir schaden. Also man geht ja immer dann rein, oh, 2 Wochen Urlaub und Training vernachlässigen und nicht 100%, oh, ich weiß nicht. Das ist eigentlich absoluter Schwachsinn. Also diese so 2, 3 Wochen mal Urlaub abschalten, mal vielleicht doch nicht jeden Tag 100% geben, das tut dem Körper so gut, dass er danach wieder 120, 130% geben kann von dem, was du sonst geben kannst.
Ja, voll, voll gut. Ich hatte in den ersten Jahren auch einen Bodybuilder also so einen Heavyweight-Bodybuilder als Coach und den schätze ich auch sehr. Und der hat mich halt eben auch so in die Richtung erzogen, immer gesagt, Johanna, danach nach der Saison geht es mal 2 Wochen irgendwo hin und mal nicht Training. Wenn du Bock hast, ja, aber einfach so, wenn es dir unter den Fingernägeln juckt, aber ansonsten mal runterfahren. Und ich glaube,
Richtig.
das ist eine wichtige Botschaft auch für viele da draußen. Man kann danach einfach wieder eine viel bessere Performance bringen. Körper kann wieder besser funktionieren. Richtig.
Richtig, genau.
Ja.
Ja.
Was sind langfristig deine Ziele als Profi jetzt?
Natürlich jetzt erstmal ein bisschen draufpacken, ja. Und dann natürlich auf kurz oder lang dann die Qualifikation für die Mr. Olympia. Also das Ziel ist auf jeden Fall gesetzt. Ich denke mal, die Genetik bringe ich mit. Gut, was alles in der Zukunft noch so passiert, habe ich nicht in der Hand. Ich hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe. Also ich habe noch keine schwerwiegenden irgendwelche Verletzungen, die man jetzt nur noch mit OP regeln könnte. Knie, Schulter und so weiter funktioniert alles noch so, wie es funktionieren soll. Und so darf es auch gerne weitergehen. Und ich denke mal, dann könnte das Ziel doch schon machbar sein.
Definitiv. Ich will mal auch hier die These aufstellen. Ich hatte das schon letztens mit dem Simon eben. Ich habe mal eine steile These aufgestellt und zwar, ja, mit der sich wahrscheinlich viele Pros abfinden müssen. So, der Sieg der Pro-Card ist vermutlich der letzte Sieg auf einer Bodybuilding-Meisterschaft. Was sagst du dazu jetzt als frischer Profi?
Also, ich weiß nicht, ob das der richtige Gedanke ist, in die ganze Sache reinzugehen, dass das der letzte Sieg sein könnte. Also, ich glaube, mit dem Gedanken habe ich mich überhaupt gar nicht befasst. Also, ich bin da sehr, also was Wettkampfsport angeht, doch schon ziemlich ehrgeizig. Und ich denke auch, dass ich auch in naher Zukunft doch auch noch den einen oder anderen Wettkampf gewinnen werde. Ja, also weiß nicht. Also dieses habe ich mich noch keine Sekunde darüber auseinandergesetzt, dass das jetzt vielleicht der letzte Wettkampf gewesen sein könnte, den ich gewonnen habe. Ja.
Finde ich gut so. Also ich finde auch das Mindset ist schwierig. Ne? Also ich habe das eben schon öfters so gehört, diese These. Und wollte es jetzt gerne auch mal ein paar Leute fragen, die gerade kürzlich erst Profi geworden sind, wie die dazu stehen. Also was du vorhin sagtest mit dem, hey, man fängt an sich wieder von null an, das sehe ich natürlich auch so. Klar, man ist einfach in einer anderen Liga. Logisch arbeitet sich da jetzt halt wieder voran. Aber auch da ist im Endeffekt ja wieder alles möglich.
Richtig. Also heutzutage ist es aber auch leider so, finde ich, dass auch viele diese Pro-Cards so ein bisschen missbrauchen, um ihr Image als Coach ein bisschen aufzuputschen und auch kommerztechnisch und finanziell das so ein bisschen auszunützen, um halt mehr Geld zu verlangen. Die jetzt sagen, oh so, ich habe jetzt die Pro-Card, jetzt kann ich für mein Coaching im Monat 50, 60, 70 Euro mehr verlangen, aber Wettkampfambition habe ich eigentlich gar keine mehr. Also das finde ich teilweise schon ein bisschen schade momentan und deshalb hört man auch von so vielen Pros, dass sie dann die Pro-Karte haben, dann danach auch gar nichts mehr. Die
Ja.
haben Procap, ruhen sich da drauf aus und fertig.
Ja. Ich stelle auch immer mal wieder fest, ich konsumiere selber Instagram gar nicht so viel tatsächlich. Ich habe eben mein Profil komplett also verändert, genau, eben aufs Coaching so. Aber wenn ich dann doch mal so ein bisschen über manche Leute drüber stolper, sehe ich das manchmal, dass auf einmal jemand ein Profi ist und ich wusste das an sich gar nicht, weil diese Person auch eben keine aktiven Wettkämpfe gemacht hat. Ne? Und sonst sieht man die Leute auch mal bei den Wettkämpfen. Stimmt, jetzt, wo du das jetzt sagst, fällt mir das so ein bisschen auf. Und klar, in den letzten Jahren ist schon, finde ich auch, sind es halt einfach deutlich mehr Profis geworden. Ne? Das ist ganz, ganz klar.
Definitiv, definitiv, ja.
Toll. Sehr cool. Vielleicht am Ende noch, Pascal, jetzt auch von dir. Du hast ein paar coole Messages rausgegeben, finde ich, aber jetzt so die Endbotschaft von dir, wenn du ein weißes Plakat hast und du darfst da was draufschreiben und die ganze Welt sieht das, was steht da drin?
Dass man einfach niemals aufgeben sollte. Also egal, was das Leben so für Schicksalsschläge so mit sich bringt, es wird immer einen Weg geben, wieder zurückzufinden, auf den Weg, in die Spur zu finden, dich das machen zu lassen, was dir Spaß macht, woran du glauben kannst, und einfach wirklich immer dranbleiben, nie aufgeben. Und es wird am Ende wird es immer belohnt. Wenn es dann vielleicht nicht primär das belohnt wird, auf das du gezielt hingearbeitet hast, aber auf eine andere Art und Weise wird es immer belohnt, wenn man dranbleibt und nie aufgibt.
Richtig, richtig schön. Mega nice. Hey, vielen Dank dir für dieses tolle Podcast-Gespräch. War richtig
Ich
toll,
danke dir.
mal zu erfahren. Und für alle Leute, die jetzt bis hierhin mit dabei waren, auch richtig cool. Lasst uns gerne Liebe da. Vielleicht Pascal noch von dir. Wie kann man dich irgendwie supporten? Wie können die Leute das machen?
Ihr dürft mir natürlich gerne bei Instagram folgen, unter Pascal-Schlegel-IFBB-Bro. Sonst bin ich eigentlich Social Media technisch gar nicht so unterwegs. YouTube habe ich noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Deshalb Instagram wird mir voll und gern reichen, wenn ihr mir da ein bisschen supportet, den einen oder anderen netten Kommentar da lässt. Ja, genau.
Sehr, sehr cool. Das machen die Leute bestimmt. Und dann vielen Dank an die Leute da draußen. Gerne auch die Folge, wenn sie euch taugt, mit euren Leuten teilen, dass sie mehr anhören. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.